Ja, wir haben zu dem Thema eingeladen, wer ist wie Jehova, unser Gott? Und der Bruder Nino Krieger aus der Versammlung Britz hat sich bereit erklärt, diesen Vortrag hier zu halten und wir sind schon gespannt auf deine Worte.
Voltaire sagte einmal, gäbe es Gott nicht, müsste man ihn erfinden. Voltaire brachte damit zwei Dinge zum Ausdruck. Erstens hat der Mensch einfach das Bedürfnis, einen Gott anzubeten. Er ist damit geschaffen. Und zweitens, ja, wenn es nach Ansicht der Menschen keinen Gott gibt, muss man ihn erfinden. Ja, und wenn wir uns so die Menschheit ansehen, was die Menschen anbeten, was für Gottheiten angebetet werden, heute und damals, dann kann man sagen, waren die Menschen relativ kreativ im Erfinden von Gottheiten, von Götzen. Aber in all dem, was heute an Gottheiten, was alles heute an Gottheiten gibt, ist die Frage, wer der wahre Gott ist, vielleicht gar nicht so leicht zu beantworten. Nun, ein Shintoist würde sagen, Amaterasu, die Sonnengöttin, ist die wahre Sonnengöttin. Oder ein Jude, ein Christ oder ein Muslim oder irgendeiner Anhänger einer anderen Religion würde sagen, sein Gott ist der wahre. Oder die Evolutionisten, die glauben, dass der Gott des Zufalls der wahre Gott ist. Sie glauben zwar eigentlich nicht an einen Gott als Person, aber sie glauben an den Zufall als einen Gott. Oder eine andere interessante Art der Anbetung, die es schon damals in der Zeit des Paulus gab, aber die wir auch heute sehen, ist, wenn Menschen sozusagen ihren Bauch zu ihrem Gott machen. Das brachte der Paulus zum Ausdruck. Also ihre fleischlichen Begierden zu ihrem Gott werden lassen. Das kann der Lieblingsstar sein, das kann das Geld sein, die Sucht nach dem Geld, dass man sein ganzes Leben danach ausrichtet, das Geld, was man hat, noch zu vermehren. Das können auch unmoralische Vergnügungen sein, dass der Mensch sich danach ausrichtet, immer weiter bis zum nächsten unmoralischen Vergnügen oder Bedürfnis, das sie haben, das zu stillen. Oder die Sucht nach Ruhm und Ehre für die eigene Person, wenn man sich selbst zum Gott macht. Der eigene Wille muss unbedingt über den Willen anderer Menschen herrschen. Ja, es sind so einige Anbetungsformen, einige Gottheiten unserer heutigen Zeit. Aber die Frage stellt sich, wie das kommt. Voltaire sagte ja, gäbe es Gott nicht, müsste man ihn erfinden. Also müssen ja viele Menschen denken, es gibt Gott nicht. Wie kommt das? Der Apostel Paulus hat sich zu dieser Frage auch seine Gedanken gemacht. Und die Antwort auf diese Frage finden wir in 2. Korinther 4, Vers 4. Und ich lade euch ein, mit mir gemeinsam am heutigen Tag die Bibelverse aufzuschlagen. 2. Korinther 4, Vers 4. Da hat der Paulus sich die Gedanken zu dieser Frage gemacht. Wie kommt es, dass es so viele Gottheiten gibt? Und in 2. Korinther 4, Vers 4 zeigt er den Urheber dafür. Dort heißt es, unter denen der Gott dieses Systems der Dinge den Sinn der Ungläubigen verblendet hat. Er spricht hier wieder von einem Gott. Ein Gott dieses Systems der Dinge, in dem wir heute leben. Und was hat er getan? Damit das erleuchtende Licht der herrlichen guten Botschaft über den Christus, der das Bild Gottes ist, nicht hindurchstrahle. Deswegen hat er den Sinn der Ungläubigen verblendet. Und das tut er unter anderem durch die Vielzahl von Gottheiten. Warum hat er das getan? Wir haben gelesen, damit das herrliche, erleuchtende Licht der guten Botschaft nicht hindurchstrahle. Also damit die Menschen nicht die wahre Form der Anbetung, den wahren Gott, kennenlernen. Wir aber als Zeugen Jehovas, wir sind davon überzeugt, dass wir den wahren Gott kennengelernt haben. Ja, Jehova, davon sind wir überzeugt, ist der allein wahre Gott. Denn im Gegensatz zu irgendwelchen Gottheiten, die es in der heutigen Zeit oder die es schon früher gab in der Menschheitsgeschichte, hat Jehova sich als wahr erwiesen. Er hat gezeigt, dass er für sein Volk als Befreier und Beschützer wirken kann. Wir wollen uns mal zwei Beispiele ansehen, wie er das getan hat. Zwei Beispiele, die es unterstreichen, dass Jehova wirklich der allein wahre Gott ist, der allein für sein Volk als Befreier und Beschützer gewirkt hat, entgegen anderen Gottheiten oder Götzen, die die Menschen anbeten. Das erste Beispiel, das finden wir in 2. Könige Kapitel 19. Und ich lade euch auch ein, diesen Vers aufzuschlagen. 2. Könige Kapitel 19. Und in dem Verbund, auch in den Kapiteln zuvor, wird von König Hiskia gesprochen, der sich einer gewaltigen Herausforderung gegenüberstellen musste. Dort wird davon berichtet, dass ein riesiges Heer bereitstand, vor den Mauern Jerusalems die Stadt einzunehmen. Ein Heer von Soldaten, die dafür berüchtigt waren, in der damaligen Zeit sehr grausam und sehr brutal zu sein, dessen Könige sich damit rühmten, auf brutalste Art und Weise ihre Gegner zu vernichten. Ein Volk, das an Göttertriaden und an eine Fünfergottheit glaubte. Assyrien war das. Und als wäre das nicht genug gewesen, stand nun auch noch ein assyrischer Beamter auf. Rabschake war sein Titel. Er stand auf und bediente sich eines Mittels, das damals wie heute sehr hilfreich ist: Propaganda. Er stellte sich vor die Mauern Jerusalems hin und rief mit lauter Stimme aus, dass Hiskia, dass die Juden in Jerusalem und dass Jehova gegen Assyrien und seine Götter keine Chance haben mögen. Ja, er verhöhnte und verspottete Jehova. Für ihn war das vielleicht logisch gewesen, denn Assyrien war zuvor relativ erfolgreich gewesen. Sie haben viele Nationen mit verschiedenen Gottheiten bereits vernichtet gehabt. Und Rabschake mag vielleicht gedacht haben, dass Jehova auch den Juden nicht helfen kann. Aber wie war die Antwort Jehovas auf diesen Hohn und auf diesen Spott? In 2. Könige, Kapitel 19, die Verse 21 und 22 finden wir sie. Dies ist das Wort, das Jehova gegen ihn geredet hat. Die jungfräuliche Tochter Zion hat dich verachtet. Sie hat dich verspottet. Hinter dir her hat die Tochter Jerusalem ihren Kopf geschüttelt. Wen hast du gehöhnt und über wen lästerlich geredet? Und gegen wen hast du deine Stimme erhoben und erhebst du deine Augen ständig zur Höhe? Es ist gegen den Heiligen Israels. Das war die Antwort Jehovas durch den Propheten Jesaja auf ein Gebet Hiskia, weil Hiskia zu Jehova gebetet hatte. Er hatte sich auf Jehova gestützt, weil er wusste, dass Jehova der allein wahre Gott ist. Nun könnte man ja auch sagen, Jesaja, der Prophet, der diese Antwort übermittelt hat, hat sich das vielleicht ein bisschen ausgedacht. Ist ja eh nichts passiert. Assyrien hat bestimmt Jerusalem vernichtet. Aber lesen wir mal in den Versen 32 bis 35 weiter, was als nächstes geschah. Darum hat Jehova über den König von Assyrien dieses gesagt. Er wird nicht in diese Stadt kommen, noch wird er einen Pfeil hineinschießen, noch ihr mit einem Schild entgegentreten, noch einen Belagerungswall gegen sie aufwerfen. Auf dem Weg, auf dem er zu kommen daran gegangen ist, wird er zurückkehren. Und in diese Stadt wird er nicht kommen, ist der Ausspruch Jehovas. Und ich werde diese Stadt bestimmt verteidigen, um sie um meinetwillen und um Davids, meines Knechtes, willen zu retten. Was geschah als nächstes im Vers 35? Und es geschah in jener Nacht, dass der Engel Jehovas dann auszog und 185.000 im Lager der Assyrer niederschlug. Als man früher morgen aufstand, nun, da waren sie alle tot, Leichname. Was für ein eindrucksvolles Zeugnis doch hier Jehova gegeben hat, dass er der wahre Gott ist. Er hat Jerusalem befreit von den Assyrern in einer Nacht durch einen Engel. Welcher Gott, den die Menschen heute anbeten, hat das geschafft? Und als wäre das nicht genug, ging dann schließlich der König von Assyrien, Sanherib, zurück in die Hauptstadt Ninive und ging dann direkt in einen Tempel, um sich vor einen seiner Gottheiten niederzulegen und ihn anzubeten. Und während er das tat, wurde er von seinen eigenen Söhnen umgebracht. Auch hier konnten seine Gottheiten ihn davor nicht beschützen. Das war ein Beispiel, wie Jehova für sein Volk als Ganzes, als Befreier und Beschützer wirkt. Wir wollen aber noch ein weiteres Beispiel für unsere Beweisführung uns ansehen aus Daniel Kapitel 3. Und ich lade euch ein, Daniel 3 mit mir aufzuschlagen. Denn hier hat Jehova seinen Dienern als Einzelnen geholfen. Daniel 3, dort wird ja davon berichtet, dass König Nebukadnezar ein goldenes Standbild aufgestellt hat. Und dieses goldene Standbild, sollte jeder Bürger von Babylon anbeten. Und Nebukadnezar war das bestimmt sehr wichtig gewesen. Es war für ihn die wahre Anbetung gewesen. Es war sein goldenes Standbild, was unbedingt angebetet werden muss. Und das wird uns bestimmt schon bewusst, oder jetzt erinnern wir uns bestimmt schon an die Geschichte, dass da drei Hebräer waren, die sich geweigert haben, sich davor niederzubeugen. Sie weigerten sich, weil sie Jehova nicht enttäuschen wollten. Sie waren Anbeter Jehovas. Und Nebukadnezar wurde daraufhin sehr wütend. Er war so wütend, dass er sie in einen Feuerofen, der noch mal viel heißer geheizt wurde, werfen wollte. Was war jetzt die Antwort darauf von den Hebräern, nachdem Nebukadnezar ihnen das angedroht hat? Haben die Hebräer sind jetzt eingeknickt und haben gesagt, gut, dann beugen wir uns jetzt vor dem Standbild nieder. In den Versen 17 und 18 von Daniel 3 lesen wir die Antwort. Dort sagen die drei Hebräer, wenn es sein soll, so kann uns unser Gott, dem wir dienen, befreien. Aus dem brennenden Feuerofen und aus deiner Hand, o König, wird er uns befreien. Wenn aber nicht, so werde dir, o König, kund, dass wir deinen Göttern nicht dienen. Und das Bild aus Gold, das du aufgerichtet hast, werden wir nicht anbeten. Was für ein Gottvertrauen von den drei Hebräern. Sie waren sich zwar nicht sicher gewesen, dass Jehova sie daraus befreien würde, aber sie waren absolut entschlossen, Jehova treu zu bleiben. Was tat Jehova? Jehova schickte ihnen auch einen Engel, der sie in diesen Feuerofen beschützte, sodass noch nicht mal ihre Kleidung, als sie dort hineingeworfen wurden, verbrannte. Das führte zu einem wunderbaren Zeugnis. Nebukadnezar sah Folgendes im Vers 29 ein. Da hat er nämlich einen Befehl erlassen und dort heißt, von mir wird ein Befehl erlassen, dass irgendein Volk, irgendeine Völkerschaft oder Sprache, wer irgendetwas Unrechtes spricht gegen den Gott Schadras, Meschachs und Abednegos, in Stücke gehauen werden sollte. Und sein Haus sollte in einen öffentlichen Abort umgewandelt werden, da ja kein anderer Gott existiert, der befreien kann wie dieser. Ja, selbst Nebukadnezar sah ein, dass es keinen Gott gibt wie Jehova, der sein Volk befreien und beschützen kann. Ja, jetzt ist die Frage nach diesen beiden Beispielen. Die Bibel enthält natürlich noch unzählige weitere Beispiele, wie Jehova für sein Volk als Befreier und Beschützer gewirkt hat. Denken wir nur an die Israeliten beim Auszug aus Ägypten. Mit jeder der 10 Plagen demütigte Jehova eine oder mehrere Gottheiten der Ägypter. Ja, die Frage, wer ist wie Jehova unser Gott, der für sein Volk als Befreier und Beschützer wirkt, verdient eigentlich eine klare Antwort. Und so wie damals, wird auch uns heute beistehen. Hiskia und die drei Hebräer, Hanania, Asaja und Mischael, sie vertrauten auf Gott. Sie waren sich sicher, dass er für sie da sein wird, dass er sie befreien kann, dass er sie beschützen kann. Und sie waren sich sicher, wenn sie ihn so anbeten, wie er will, wird er für sie da sein. Das ist auch für uns heute wichtig, damit auch wir von Jehova befreit und beschützt werden können, dass er für uns ein liebevoller Vater, ein barmherziger Gott ist. Er will, dass wir ihn so anbeten, wie er es möchte, wie er es vorgesehen hat. Dann wird er das alles für uns sein. Aber damit wir Jehova, damit wir den wahren Gott richtig anbeten können, müssen wir ihn auch kennenlernen. Ja, und wie lernt man jemanden am besten kennen? Wenn man sich mit seinen Eigenschaften beschäftigt. Und wie unerlässlich das ist, darauf machte auch der Apostel Paulus aufmerksam. Er schrieb an seinen Brief an die Epheser, werdet Nachahmer Gottes. Das zeigt also, wenn wir Jehovas Eigenschaften kennenlernen und sie nachahmen, dann beten wir ihn so an, wie er es will. Dann führen wir ein Leben, das ihm gefällt. Dann wird er für uns ein liebevoller Vater, ein barmherziger Gott und ein Befreier und Beschützer. Schauen wir uns doch mal einige Eigenschaften Jehovas an. Dadurch werden wir die Wertschätzung für Jehova vertiefen, die Liebe zu ihm. Und es wird uns noch deutlicher vor Augen führen, dass es keinen Gott gibt, der wie Jehova ist. Vom ersten Merkmal Jehovas spricht 1. Samuel 2, Vers 2. Dort wird gesagt, dass Jehova heilig ist. Ja, Heiligkeit ist eine Eigenschaft Gottes. Er besitzt sie. Sogar sein Sohn nennt ihn Heiliger Vater. Seine Engel rufen, heilig, heilig, heilig ist Jehova der Herrscharen. Heiligkeit bedeutet religiöse Reinheit, frisch, rein, unbefleckt, abgesondert. Das heißt also, Jehova ist in absoluter Hinsicht rein, getrennt von Sündhaftigkeit. Welch ein wunderbarer Gedanke, weil Jehova dadurch so zuverlässig ist. Er würde niemals jemanden betrügen. Er würde niemals jemanden missbrauchen oder verletzen. Jesus macht darauf aufmerksam, was nötig ist, damit auch wir diese Eigenschaft Jehovas widerspiegeln können. Damit auch wir heilig sein können. Er bat in einem Gebet, Jehova, heilige sie durch dein Wort. Dein Wort ist Wahrheit. Das bedeutet also, wenn wir uns heiligen möchten, wenn wir heilig sein möchten, dann müssen wir uns mit Gottes Wort der Bibel beschäftigen, mit der Speise des treuen und verständigen Sklaven, damit wir uns in geistiger Hinsicht immer wieder reinigen von dem Schmutz dieser Welt. Und das wird, wo wir dem Ende dieses Systems immer näher kommen, immer wichtiger, weil die Welt durch seinen Gott immer schmutziger, immer unmoralischer wird. Der Apostel Johannes setzt sich mit einer weiteren Eigenschaft Jehovas auseinander, ja, mit seiner Haupteigenschaft. In 1. Johannes 4, Vers 8 heißt es ja, Gott ist Liebe. Nicht einfach nur Gott hat Liebe, nein, Gott ist Liebe. Er ist die personifizierte Liebe. Und das ist in einer Welt voller Hass ein tröstlicher Gedanke. An seiner großartigen Schöpfung sehen wir jeden Tag seine Liebe, wie er liebevoll das kleinste Detail geplant hat, wie er für all das, was wir benötigen, gesorgt hat, aber nicht zuletzt sein größter Liebesbeweis. Johannes heißt es ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig gezeugten Sohn gab. Ja, und die Liebe sollte auch unser Hauptwesensmerkmal sein. Darauf macht der Johannes aufmerksam, wenn er sagt, wer nicht liebt, hat Gott nicht kennengelernt, weil Gott Liebe ist. Unsere Liebe zu Jehova und zum Nächsten, das sollte unsere Haupteigenschaft sein. Echte Liebe zu Jehova entwickeln wir durch Erkenntnis über ihn als Person, über seinen Vorsatz und über das, wie er seine Liebe zum Ausdruck bringt. Echte Liebe zu Jehova zeigen wir mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Sinn, mit unserer ganzen Seele und unserer ganzen Kraft. Und nur diese echte Liebe zu Jehova und zum Nächsten bewegt uns auch zu dem, zu die es auch den Psalmisten David bewegt hat, in Psalm 96, Vers 2. Psalm 96, Vers 2, sein wunderbarer Lobgesang Davids. Er beschreibt hier, zu was ihn seine Liebe zu Jehova und zu seinen Mitmenschen bewegt hat. Und so eigentlich auch beschreibt er die Liebe, die wir zu Jehova haben und zu unserem Nächsten, zu was sie uns bewegt. Psalm 96, Vers 2, dort heißt, singt Jehova, segnet seinen Namen. Von Tag zu Tag tut die gute Botschaft der von ihm bewirkten Rettung kund. Ja, aus Liebe tun wir das genauso wie David. Aus Liebe zu Jehova verkündigen wir seinen Namen, seinen wunderbaren Vorsatz für die Erde. Und wir verkündigen diese gute Botschaft, weil so viele Menschen wie möglich davon noch Nutzen haben sollten. Die Schöpfung offenbart uns aber auch noch eine weitere Eigenschaft Jehovas. Wir wollen uns dazu mal einen Beweis oder ein Beispiel ansehen. Die Sonne. Ich habe mal einige Daten zur Sonne herausgesucht. Sie ist 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Sich davon mal eine Vorstellung zu machen, würde man jetzt mit dem Auto rund um die Uhr mit Tempo 160 fahren, bräuchte man über 100 Jahre, um diese Entfernung zurückzulegen. Und in dem Kern der Sonne herrscht eine Temperatur von ca. 15 Millionen Grad Celsius. Würde man jetzt dem Kern der Sonne ein stecknadelkopfgroßes Stück entnehmen und das hier ja vielleicht so ins Berliner Zentrum bringen, was meint ihr, wo man sich erst wieder sicher davor aufhalten könnte? Im ca. 140 Kilometer entfernten polnischen Stettin. Jede Sekunde gibt die Sonne eine Energiemenge ab, die der Explosion vieler hunderter Millionen von Atombomben gleicht. Die Sonne ist so groß, dass die Erde 1,3 Millionen Mal in sich hineinpasst. Aber Astronomen bezeichnen sie witzigerweise als einen gelben Zwerg. Ist das nicht ein wunderbares Beispiel dafür, wie machtvoll Jehova ist, dass Jehova so eine unglaubliche Macht hat, wenn schon die Sonne so etwas Mächtiges, eigentlich nur ein gelber Zwerg ist im Vergleich zu anderen Sternen im Universum, wie mächtig muss Jehova sein? Das kann man sich als Mensch gar nicht vorstellen. Und diese unendliche Macht Gottes kommt auch jeden Einzelnen von uns persönlich zum Guten. Wir können uns auf ihn verlassen. Wenn wir so leben, wie er es möchte, dann wird er uns Kraft verleihen, die über das Normale hinausgeht. Wenn er schon das Universum so wunderbar erschaffen konnte, wie viel mehr Macht hat er noch, uns Kraft zu verleihen, die wir benötigen? Wie können wir aber diese Eigenschaft widerspiegeln? Wie können wir die Eigenschaft der Macht zeigen? Nun, indem wir, wie Jehova, unsere Macht oder wie der Prophet Jesaja es beschreibt, unsere dynamische Kraft richtig einsetzen. Jehova setzt seine Macht immer richtig ein. Und wenn wir Jehovas Eigenschaft Macht nachahmen wollen, setzen wir unsere dynamische Kraft, unsere Macht auch immer richtig ein. Ja, wir setzen all unsere Kraft in den Dienst für Jehova. Gerechtigkeit und Recht kennzeichnen alle Wege Jehovas. Jehova ist der gerechte Richter. Er ist der höchste Satzungsgeber. Jehova tritt gerecht für seine Maßstäbe ein, tut dies aber immer eng verbunden mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit. Und jetzt könnte man sich so ein geistiges Zahnradgetriebe vorstellen, wo die Eigenschaften Jehovas ineinander greifen. Liebe, Macht, Gerechtigkeit, Recht und Heiligkeit. Und Jehovas Gerechtigkeitsempfinden verlangt von ihm die von Satan aufgestellte Streitfrage nach der Rechtmäßigkeit der Herrschaft Jehovas auf vollständige Art und Weise zu beantworten. Statt einfach alles zu vernichten und neu zu machen, fordert das Jehovas Gerechtigkeit von ihm. Er hätte ja die Rebellen einfach vernichten können. Ja, Jehova liebt das Recht. Das sieht man jedes Mal, wenn man sich mit seinem Wort beschäftigt, wie er gehandelt hat in der Vergangenheit und wie er auch heute handelt. Und Jehova fordert uns durch den Propheten Micha auf, Recht zu üben. Wie können wir das? Wie können wir so eine Eigenschaft wie Gerechtigkeit und Recht Jehovas nachahmen? In drei Bereichen. Erstens müssen wir Gottes vollkommenen Sittenmaßstäben entsprechen. Wir müssen uns nach dem ausrichten, was sein Wort sagt, damit wir Recht handeln. Zweitens üben wir Gerechtigkeit, wenn wir andere so behandeln, wie Jehova uns behandeln soll, wie wir möchten, dass Jehova uns behandelt. Denn wer von uns könnte bestehen, wenn Jehova bei unseren Fehlern, bei unseren Schwächen kleinlich wäre? Und drittens offenbaren wir gottgemäße Gerechtigkeit, wenn wir uns fleißig an der Predigttätigkeit der guten Botschaft beteiligen. Und da sehen wir auch wieder dieses geistige Zahnradgetriebe bei uns, wie die Eigenschaften, die wir Jehovas nachahmen, auch bei uns ineinander greifen. Denn nicht nur die Liebe zu unseren Mitmenschen, zu unseren Nächsten spornt uns dazu an, sondern auch die Gerechtigkeit. Denn es wäre nicht gerecht, wenn wir diese lebengebende, gute Botschaft für uns behalten würden. Ja, und die letzte der wunderbaren Eigenschaften Gottes, die wir betrachten möchten, kommt sehr gut zum Ausdruck, wie Jehova die Aufwindung im Garten Eden klärt und den Frieden im Universum oder das Chaos, was dadurch entstanden ist, wieder beseitigen wird und den Frieden wiederherstellen wird. Denn mit der Verkündigung des Urteils über die Rebellen im Garten Eden hat Jehova gleichzeitig einen Vorsatz geschaffen, eine Problemlösung. Und dann wird diese Katastrophe auch, wenn er das alles verwirklicht hat, vollständig wieder weggemacht sein. Und dieser weitsichtige Vorsatz Jehovas erstreckt sich ausgehend vom Garten Eden über die Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte hinweg bis in die ferne Zukunft. Er ist in seiner Einfachheit so genial, geht dabei aber so sehr in die Tiefe, dass ein begeisterter Bibelleser ein ganzes Menschenleben sich damit beschäftigen würde, diesen Vorsatz zu ergründen. Und er würde ihn nicht vollends ergründen können. Ist das nicht ein eindrucksvoller Beweis für Jehovas unfassbare Weisheit? Wie er auch die Schöpfung geschaffen hat, durch diese wunderbare Weisheit, dass die Erde im genauen Abstand zur Sonne ist, dass Leben auf der Erde möglich ist. Auch hier sehen wir wieder dieses geistige Zahnradgetriebe. Liebe, Macht, Weisheit kam da sehr zum Ausdruck. Ja, und an dieser Weisheit lässt Jehova uns teilhaben. Wir müssen aber glaubensvoll nach der Weisheit Jehovas suchen. Dazu fordert uns Jakobus ja auch in seinem Brief auf, wenn es also einem von euch an Weisheit fehlt, sagt er, so bitte er Gott unablässig, denn er gibt allen großmütig und ohne Vorwürfe zu machen. Ja, Jehova gibt uns Weisheit, wenn wir ihn darum bitten. Und wenn wir uns fest an das halten, was er uns durch sein Wort, die Bibel, täglich an Weisheit gibt, was er uns durch den treuen, verständigen Sklaven täglich an Weisheit gibt, Dadurch erlangen wir Weisheit. Dadurch treffen wir richtige Entscheidungen und handeln vernünftig in einer immer unvernünftiger werdenden Welt. Und wir handeln so, wie Jehova es wünscht. Ja, wie wir am Anfang schon gesagt haben, gibt es viele falsche Götter. Aber Jehova ist der einzig wahre Gott. Er hat sich bewiesen durch unzählige Beispiele in der Bibel. Man könnte auch unzählige Beispiele aus der Literatur nehmen, die neuzeitliche Beispiele von Menschen zeigen, wo Jehova ihnen geholfen hat, wo er ihnen beistand, wo er ihnen als sein Befreier und Beschützer gewirkt hat, wo er für sie ein barmherziger Gott, ein liebevoller Vater war. Der Jehova allein ist der wahre Gott. Auf die Frage, wer ist wie Jehova unser Gott, können wir ganz kurz antworten, niemand. Aber jetzt liegt es an uns. Jeder einzelne von uns ist gefragt, die Herrlichkeit und die Würde Jehovas zu verkündigen unter den Menschen. Zu was führt das denn? Nun, zu Folgendem, was wir gerne in 2. Mose 15, Vers 11 nachlesen möchten. Dort ist das wunderbare Siegeslied der Israeliten aufgeführt, als Jehova sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hatte. Und jeder von uns ist gefragt, dabei mitzuhelfen, dass so viele Menschen wie möglich, auch jetzt in der nahen Zukunft, in die Worte einstimmen können, die Moses und die Israeliten damals sangen. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Jehova? Wer ist dir gleich, der du dich mächtig erweist in Heiligkeit, der zu fürchten ist mit Lobgesängen, der Wunder tut? Wer ist Jehova gleich? Ja, zum Schluss noch ein kleines Rätsel. Was sieht ein Bauer oft, ein König selten, Jehova nie? Seinesgleichen.
Hab schön.